Gegen die Gewohnheit.
Der Podcast zu neuen Formen der Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst Berlin.
Als die Eroberer kamen, hatten sie kein Wissen darüber, dass die Erde rund ist. Das Mapuche-Volk wusste das jedoch bereits und drückte es in seinem Schmuck aus, indem es sagte, wir haben vier verschiedene Punkte. Die Erde ist rund, die Sonne verändert sich, ein Zyklus endet und ein neuer beginnt.
Die Zusammenarbeit hat mir irgendwie nochmal vor Augen geführt, wie lückenhaft oder auch fehlerhaft teilweise die Informationen zu den Sammlungen sind, die wir hier in Berlin einfach haben.
Ich bin Anna Schäfers, Kuratorin für Text und Sprache beim Projekt Das Kollaborative Museum.
Und ich bin Katharina Erben, freiberufliche Kulturredakteurin.
Die Mapuche-Sammlung im Ethnologischen Museum ist sehr umfangreich. Es sind ungefähr 600 Objekte oder wie wir heute festgestellt haben, vielleicht sogar noch mehr, weil wir sind heute durchs Depot gelaufen und haben noch Objekte entdeckt, die auch Mapuche sind, die aber nicht so katalogisiert sind in der Datenbank.
Heute stellen wir euch eine Zusammenarbeit zwischen Menschen aus dem Ethnologischen Museum und Menschen von den Mapuche vor. Die Mapuche sind ein Volk, das im südlichen zentralen Chile und im südwestlichen Argentinien lebt. Ihr habt gerade Lena Steffens gehört. Sie war 2 Jahre Volontärin im Museum und erforscht die Mapuche-Sammlung jetzt als Doktorandin.
Es gibt auch ein großes Fotoarchiv, über 1200 Fotografien und auch Tonaufnahmen. Und die meisten der Objekte und der Fotos sind tatsächlich in den Jahrzehnten nach der Kolonialisierung und der gewaltsamen Eroberung von dem Territorium der Mapuche nach Deutschland gekommen. Das heißt so Ende des 19. Jahrhunderts, ab 1870 bis hin in die 1930er Jahre. Von da stammt der Großteil der Sammlung.
Lena forscht aber nicht alleine zu dieser Sammlung, sonst wären wir ja nicht beim kollaborativen Museum. Sie arbeitet gemeinsam mit VertreterInnen der Mapuche aus Chile. Um diese Gegenstände in den Räumen des Museums in Dahlem zu sichten, ist eine Gruppe aus verschiedenen Teilen Chiles im Mai 2025 nach Berlin gereist.
Das Gebiet der Mapuche erstreckt sich, wie schon erwähnt, über Teile Argentiniens und Chiles. Der Anthropologe und Historiker Nicolas Valenzuela hat uns davon berichtet und zunächst klargestellt, dass die Mapuche keine Comunidad sind, keine Gemeinschaft, sondern ein Volk und Pueblo.
Anna Schäfers hat gesagt, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und man muss klarstellen, dass wir keine Gemeinschaft sind, wie man Gemeinschaft normalerweise versteht, als etwas Kleines, als etwas Begrenztes. Sondern wir sind ein Volk, eine Nation Mapuche, nicht wenige. Wegen unzähliger Definitionsmerkmale für ein Volk oder eine Nation, also einer Sprache, einer Kultur, mit Traditionen, mit einem bestimmten Territorium und unzähligen weiteren Merkmalen.
Das Gebiet, in dem das Volk der Mapuche lebt, ist im 19. Jahrhundert von den neu gegründeten Nationalstaaten Argentinien und Chile gewaltsam erobert worden. Das ist auch der Zeitraum, in dem Gegenstände der Mapuche in die Berliner Sammlung gekommen sind. Eine Rolle spielten dabei deutsche SiedlerInnen.
Dieser Zeitpunkt Ende des 19. Jahrhunderts fällt mit verschiedenen historischen Ereignissen zusammen. Die Kolonialisierung vom Mapuche-Territorium. Und gleichzeitig hat auch der chilenische Staat seit Mitte des 19. Jahrhunderts ausländische Siedler angeworben, vor allen Dingen europäische und vor allen Dingen auch deutsche Siedler, um im Süden von Chile Kolonien zu bilden. Und das hatte auch damit zu tun, dass sie halt die Macht und Zugriff auf dieses Territorium haben wollten im Kontext ihrer gewaltsamen Eroberung. Weil durch diese Infrastruktur, die durch den chilenischen Staat gefördert wurde, konnten sie dort Infrastruktur nach ihren Vorstellungen aufbauen und so wurden halt auch die Mapuche von ihrem Land vertrieben.
Dieses Umfeld hat natürlich auch Auswirkungen darauf, dass und wie sich Menschen Kulturgut der Mapuche angeeignet haben.
Da es ein sehr gewaltsamer Kontext war, wurde auch vom chilenischen Militär, aber auch von Siedlern Objekte geklaut. Es gab auch Grabraub. Wir haben heute in der Sammlung auch wieder Objekte gesehen, wo die Mapuche sich sehr sicher waren, dass die aus dem Grabraubkontext kommen, weil man einfach gesehen hat, die waren schon mal unter der Erde. Und die Mapuche haben auch den Brauch, sich mit ihrem Silberschmuck beerdigen zu lassen. Es wurde auch sehr viel getauscht, aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Mapuche zu dem Zeitpunkt ja in extremer Armut gelebt haben. Und zu dem Zeitpunkt wurde halt auch in Berlin das Ethnologische Museum gegründet, ne, 1873. Und der Gründer des Museums, Adolf Bastian, der hat auch Deutsche auf der ganzen Welt dazu angehalten, für das Museum zu sammeln. Und es gab auch immer diesen Kontakt nach Chile zu den deutschen Siedlern. Und sie wollten gerne, dass ganz viele Objekte nach Berlin geschickt werden. Also es gab diese verschiedenen historischen Momente, die irgendwie zusammenkamen. Und deswegen sind halt zu diesem Zeitpunkt ganz viele Mapuche-Objekte nach Berlin gekommen.
Die Motive der SammlerInnen waren durchaus fragwürdig. Sie spielten sich als Retter der Mapuche-Kultur auf. Dabei ging es ihnen allein um die materielle Kultur, nicht um die Menschen und ihre Traditionen. Dazu Stephanie Sheen, die zuständige Kuratorin für die Südamerika-Sammlungen des Ethnologischen Museums.
Vielleicht kann man ergänzend noch sagen, dass im 19. Jahrhundert zunehmend zum Ende hin durch die militärische Eroberung und nach dem in Anführungszeichen erfolgreichen Sieg über die Mapuche sich das Bild von der indigenen Bevölkerung in Chile auch verändert hat, hin von den Personen, mit denen man im Konflikt war, zu den quasi besiegten, wieder in Anführungszeichen, Indianern, und deren kulturelles Erbe wollte man dann auch konservieren durch Sammlung, weil man sich sicher war im Sinne einer, was wir auch Rettungsanthropologie nennen, dass jetzt quasi der Zeitpunkt ist, wo das alles gesammelt werden muss, weil es dann für immer verloren ist. Und das war natürlich auch eine Intention, die Museen jetzt nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin verfolgt haben und auf die hin sie diese Sammlernetzwerke durch zum Beispiel die deutschen Siedler hin aktiviert haben.
Die Mapuche werden heute in Chile weiterhin benachteiligt. Der Versuch einer Verfassungsänderung, der ihnen mehr Rechte zugestanden hätte, scheiterte 2022. Dennoch, oder auch gerade deshalb, setzen sich die Mapuche ein für den Erhalt ihrer Sprache und für das Recht an ihrem ursprünglichen Territorium. Der Staat verfolgt sie darin teilweise mit Antiterrorismusgesetzen, die noch aus der Zeit der Militärdiktatur Pinochets stammen.
Dabei ist das Hauptziel der Mapuche das Bewahren der eigenen Identität. Und hier kommen wieder die Gegenstände in Berlin ins Spiel. Die Weberin Maria Elena Uentuleo Quechupan hat uns erzählt, wie sich Identität in Geweben und Silberschmuck zeigt.
La lucha de nosotros no es tan solo de sobrevivir a este pueblo extranjero que llegó, sino de mantener nuestra manera de pensar, nuestra.
Unser Kampf ist nicht nur das Überleben gegen dieses fremde Volk, das gekommen ist, sondern das Bewahren unserer Denkweise, unserer Bräuche, die anders sind, unsere Art, das Leben zu sehen. Und viele dieser Dinge, an die wir glauben und denken, drücken wir in Designs, in Symbolik aus. Und das kann man zum Beispiel in unserem Tapuwe sehen, was unsere Kleidung ist, in unserem Trariwe. In unserem Schmuck bringen wir nicht nur eine Lebensweise zum Ausdruck, sondern auch unsere Weltanschauung. Wir können alte Schmuckstücke sehen, die das Museum heute besitzt, die eine runde Form haben. Als die Eroberer kamen, hatten sie kein Wissen darüber, dass die Erde rund ist. Das Mapuche-Volk wusste das jedoch bereits und drückte es in seinem Schmuck aus, indem es sagte: Wir haben vier verschiedene Punkte. Die Erde ist rund, die Sonne verändert sich, ein Zyklus endet und ein neuer beginnt. Deshalb wurde unser Volk oft unterschätzt als indigenes Volk. Vielleicht nur, weil wir nicht diese großen Bauten oder Infrastrukturen besitzen, die andere Völker auf der Welt vorweisen können. Aber wir haben eine Denkweise, die wir verteidigt haben und weiter verteidigen. Und egal, wie viele Jahre vergangen sind, wir bleiben in der Zeit bestehen.
Maria Elena hat uns auch erzählt, wie wichtig es für sie und die gesamte Gruppe war, den Gegenständen in den Sammlungsräumen zu begegnen.
Wie wir sagen, Objekte sind keine bloßen Dinge. Jedes Stück hat seinen eigenen Neuen oder seine Energie, um es auf Spanisch zu sagen. Dieses Stück anzufassen, es zu berühren und Details zu erkennen, die eine Kamera nicht zeigt, macht einen großen Unterschied. Ich betone, ein Buch anzuschauen ist etwas anderes, als hierher zu kommen und die Objekte an einem so weit entfernten Ort wie Deutschland zu sehen. Aus einem Land so fern wie unser Waimapu, also Chile. Diese Stücke hier gut konserviert zu sehen, verändert die Perspektive. Man spürt, wie weit sie von ihrer Heimat entfernt sind. Aber gleichzeitig bewahren sie noch diese Energie, diesen Nehuen. Zum Beispiel hatten wir Gefühle von Trauer, als wir vor den Lamnien standen, die für uns lebendige Geister sind, die präsent sind. Man spürt eine andere Energie und versteht, dass sie aus unterschiedlichen Territorien stammen.
Der Pädagoge und Silberschmied Antonio Chiwaikura Chiwaikura hat berichtet, wie die Gegenstände sprechen und wie man sie heute lesen und interpretieren kann. Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, sie beziehen sich immer auch auf Menschen, ihr Leben und ihre Gefühle.
Bueno, nosotros pensamos que las piezas hablan, tienen una...
Wir denken, dass die Stücke sprechen. Sie führen eine Art Gespräch, einen Nutram auf Mapudungun. Und sie haben auch eine Schrift, die man lesen und interpretieren lernen muss. Wir finden auch Stücke, die historische Spuren aufweisen. Zum Beispiel ist die militärische Besetzung sehr deutlich zu erkennen. Damit sind zum Beispiel Stücke vor dieser militärischen Besetzung gemeint, die viel größer und imposanter sind und eine etwas komplexere symbolische Schrift haben, die schwerer zu lesen oder zu entschlüsseln ist, weil sie aus einer Zeit stammen, bevor unser Volk zerbrach. Es gibt auch andere Stücke, die eher neueren Datums sind, aber alle haben ein übergreifendes Element, das spirituelle Element, das über ein Ornament oder etwas Ästhetisches, etwas Schönes hinausgeht. Es hat mit Spiritualität, mit Medizin, mit Heilung und mit dem Schutz des Körpers zu tun. Im Fall von Silberschmuck des weiblichen Körpers, der Brust, der mit den Emotionen des Kopfes verbunden ist, mit dem Denken, mit der Reflexion, mit der Mutterschaft. Und wie dieser Mensch, der in einem Gebiet lebt, der wandert und sein Leben gestaltet, nicht alleine lebt, sondern mit anderen Kräften und Leben koexistiert und zusammenlebt, anderen Mongyen, zum Beispiel Wasser, Erde, Tiere, Wälder. Im Grunde sagen uns diese Silberschmuckstücke, wie man in Harmonie und Gleichgewicht mit dem Kosmos lebt oder zusammenlebt und wie wir auch respektieren können und müssen, wie wir uns als Menschen verorten sollten. Menschen, die ganz sind, mit Reflexion, Menschen, die fühlen, empfindsame Menschen, die wahrnehmen, was in diesem Gebiet passiert. Ich glaube, in der Silberschmiedekunst haben wir genau das gefunden. Nicht nur Metall mit Schrift, sondern Stücke, die zu uns sprechen, die eine Geschichte haben, die jemand liebevoll, fürsorglich hergestellt hat, aber auch jemand, der sie getragen hat. Im Grunde repräsentiert jedes dieser Stücke eine, zwei oder mehr Personen, weil sie Generationen in unserer eigenen Geschichte darstellen. Und das ist auch ein Fenster zu unserem eigenen Wissen.
Porque representan generaciones en nuestra propia historia y es una ventana también hacia nuestro propio conocimiento.
Antonio bringt es so auf den Punkt. Stücke tragen historische Spuren in sich, sind Zeugnisse von Ort und Zeit ihrer Herstellung. Das betrifft nicht nur die Territorien, aus denen sie stammen, sondern auch spirituelle Elemente, Wahrnehmungen und Weltanschauungen. Die Personen hinter den Dingen werden sichtbar. Sie sind ja von jemandem für jemanden hergestellt.
Die Begegnung mit der Sammlung hat zusätzlich ganz konkret zwei weitere Personen ins Blickfeld gerückt. Dazu hier noch einmal Nicolas.
In der Sammlung im Ethnologischen Museum Berlin gibt es auch zwei Personen, über die wir noch nicht gesprochen haben, die aber wichtig sind. Es handelt sich um die dunkle Seite der modernen Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Diese beruhte auf der Idee von Rassen.
In der Sammlung befinden sich menschliche Überreste. Genauer gesagt, zwei Schädel von Mapuche-Personen. Sie kamen nach Berlin in einer Zeit, als Menschen in Europa glaubten, durch Kraniometrie, die Vermessung von Schädeln, beweisen zu können, dass es unterschiedliche Menschenrassen gibt, die unterschiedlich viel wert sind, es also Zivilisierte und Wilde gibt.
Das ist natürlich Quatsch. Die Einteilung von Menschen in unterschiedliche biologische Rassen entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.
La antropología sobre todo tenía esa idea de que habían razas en el mundo y que por ende habían que estudiar esas razas, ¿no? Razas
Die physische Anthropologie hatte vor allem die Vorstellung, dass es verschiedene Rassen auf der Welt gäbe und dass diese Rassen untersucht werden müssten. Asiatische Rassen, afrikanische Rassen und viele andere Völker. Unter dieser Idee von Rassen hatte auch die Wissenschaft allgemein eine rassistische Perspektive. Sie suchte Antworten in den Schädeln, mithilfe von Kraniometrie, also der Vermessung von Schädeln, um zu erklären, warum es diese Rassen gäbe. Und diese Vorstellung kam auch zu allen indigenen Völkern der Welt, auch zu den Mapuche, genau im 19. Jahrhundert, in der Zeit, als die Nationalstaaten entstanden. Die Wissenschaft suchte Antworten auf die Idee vom Wilden, dem primitiven Menschen. Daraus entstand auch das Sammeln, von Schädeln. Im Museum befinden sich sogar auch zwei Schädel von Mapuche-Personen. Das ist für uns ein schmerzliches und komplexes Thema, über das wir sprechen wollten. Wir haben als erstes diese Schädel besucht, noch vor den anderen Stücken, und versuchen eine Lösung zu finden, eine Rückführung oder Repatriierung. Das ist uns ein echtes Anliegen. Wie wir das machen können, wird sich noch zeigen.
Auch weil klar war, dass die Begegnungen mit den Schädeln und den Gegenständen schmerzlich werden würden, hat die Gruppe zu Beginn ihres Aufenthalts eine Zeremonie durchgeführt, die auch die MitarbeiterInnen des Museums einschloss. Davon hat uns Patricia Winka Blanco erzählt. Sie ist Machi, das heißt, sie übernimmt religiöse und spirituelle Verantwortung bei den Mapuche.
Llegamos hasta acá y en el primer día, antes de entrar al museo, realizamos una ceremonia.
Als wir hier ankamen, haben wir am ersten Tag, bevor wir das Museum betreten haben, eine Zeremonie durchgeführt, so wie es sein muss. Wir baten auch um Erlaubnis von den Territorien hier, denn wie überall gibt es nicht einfach nur Land, sondern es gibt überall Nyen, also Geister, die ihr Territorium beschützen. Wir sprechen immer vom Mualmapu, denn überall auf der Welt gibt es Geister, die Orte, Wasser, Berge, und alles auf der Erde bewachen, beschützen und hüten. So kamen wir hierher, baten um Erlaubnis und darum, dass es keine spirituellen Widersprüche zwischen den Kulturen gibt, sondern dass sie vereint sind und uns begleiten und helfen können. Bevor wir das Museum betreten haben, führten wir diese Zeremonie durch und gingen dann hinein, um auch die Vorfahren, die Schädel, zu sehen. Es war für uns alle sehr intensiv und schmerzhaft, sie hier so weit weg von ihrem Territorium zu sehen, wo sie eigentlich sein sollten, in ihrem Land. Und nun endet diese Phase, um wieder zur Erde zurückzukehren. Aber es ist so, als hätten sie irgendwann aufgehört, diese Phase der Wiedereingliederung in die Erde abzuschließen. Und sie bleiben hier, ohne den Zyklus zu beenden. Für uns und mich als Machi ist es spirituell sehr schmerzhaft, zwei Geister zu sehen, die hier sind, aber ihren Zyklus nicht abgeschlossen haben.
Que ver dos espíritus que están, pero no han terminado este ciclo.
Für alle Gruppenmitglieder war die Begegnung mit den Schädeln schmerzhaft. Allen war klar, dass die beiden nicht in Berlin bleiben können. Nicolás beschreibt das so.
No puedes todavía ya en el siglo XXI, a mediados del siglo XXI ya.
Man kann diese Überreste, diese Menschen nicht einfach weiterhin so behandeln, sondern muss einen würdevollen Umgang finden. Deshalb ist das auch Teil dieses Prozesses, den wir begonnen haben. Das war für uns sehr emotional, schmerzhaft, hat uns aber auch nachdenklich gestimmt. Denn sie sind auch Teil unserer Geschichte.
Die Rückführung ist den Mapuche-VertreterInnen aus spirituellen Gründen ein wichtiges Anliegen. Es geht um Respekt vor den einst lebenden Personen, so Antonio.
Ein wichtiger Wunsch ist, dass die beiden Schädel zurück zur Erde kommen.
so wie es sein soll. Ich glaube, das ist ein primärer und großer Wunsch, der erfüllt werden sollte, wegen der Rechte der beiden Personen, die einmal gelebt haben und deren Überreste zur Erde zurückkehren müssen.
Ein weiteres gemeinsames Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Wissen über die Dinge, das von SammlerInnen und SiedlerInnen nicht mitgesammelt wurde, zusammenzutragen, zu korrigieren und dann hoffentlich auch zu bewahren. Dazu noch einmal Lena.
Die Zusammenarbeit hat mir irgendwie noch mal vor Augen geführt, wie lückenhaft oder auch fehlerhaft teilweise die Informationen zu den Sammlungen sind, die wir hier in Berlin einfach haben.
El objetivo tiene que ver también con el objetivo también del museo también.
Also das Ziel hängt auch mit dem Ziel des Museums zusammen. Auch mit der Theorie des kollaborativen Museums. Das Wort sagt es ja selbst. Es geht darum, gemeinsam zusammenzuarbeiten, dieses Wissen auszutauschen, zwischen dem Museum und uns. Ich glaube, es geht darum, neue Informationen über die Stücke zu sammeln, die dort sind, basierend auf dem Wissen, das jeder von uns über diese Stücke hat. Auch die Reflexion, die dahinter steht, das Gespräch, also das Mapuche-Sein, das in jedem einzelnen Objekt präsent ist. Das ist auch eine Perspektive, die auf Spiritualität beruht.
Eso también como con una perspectiva también basada también en la espiritualidad.
Auch für Nicolas ist also der Wissensaustausch ein wichtiges Ziel der Zusammenarbeit. Für die Menschen auf der Museumsseite bedeutet das, sich auf diese Spiritualität der Mapuche einzulassen. Für die Mapuche war es wichtig, dass die PartnerInnen aus dem Museum an der schon angesprochenen Zeremonie teilnahmen und sie nicht nur skeptisch beobachteten. Maria Elena?
El día de nuestra llegada estaban con una preposición, una predispuesta.
Am Tag unserer Ankunft waren sie von Anfang an sehr offen und bereit, an der Zeremonie der Lamien, unserer Schwestern und Brüder, teilzunehmen. Sie waren bereit, ihre Schuhe auszuziehen und nicht nur Beobachter, sondern Teilnehmende zu sein. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist oft schwierig, wenn andere uns anders sehen und sich von für uns so wichtigen Zeremonien distanzieren. Deshalb schätze ich es umso mehr, dass sie von Herzen mitgemacht haben. Das gesamte Team war präsent und zeigte eine große Offenheit.
Wir haben unsere Interviewgäste gefragt, was sich durch die bisherige Zusammenarbeit verändert hat. Für Patricia ging es um Emotionen.
Ha cambiado porque...
Meine Gefühle haben sich verändert. Früher hatte ich vielleicht Wut oder Trauer darüber, dass die Museen all diese Dinge besitzen, dass sie nicht bei uns sind. Aber dann denkt man vielleicht, wenn all diese Gegenstände in Chile wären, die Regierung, die Behörden haben keine Wertschätzung dafür. Im Gegenteil, sie wollen uns all unser altes Wissen rauben. Solange wir keine Erinnerung haben, ist das für sie viel besser. Aber wenn wir diese Erinnerung in einem anderen Museum finden können, wie hier, dann habt ihr uns diese Erinnerung auf eine gewisse Weise zurückgegeben. Wir gehen mit einer anderen Perspektive auf unsere Erinnerung weg. Wir sind gekommen, um uns mit altem Wissen zu füllen. Die spirituelle Verbindung ist sehr alt. Wir sind nicht mehr dieselben Menschen, die vor ein paar Tagen hierher gekommen sind, sondern wir gehen mit einer anderen Perspektive.
Alle vier Gäste haben im Gespräch klargestellt, wie sich ihre eigene Perspektive auf ihr Volk immer weiter verändert, weil eben die Mapuche zu einer lebendigen Kultur gehören. In der Web- und Silberschmiedekunst gibt es viele Innovationen. Die gemeinsame Forschung an den Gegenständen geht auch nach der Rückkehr der Delegation nach Chile weiter.
Unserem Volk sind viele Dinge passiert, die man als Bruch bezeichnen kann. Aber wir sind kein verlorenes Volk, wie es jahrelang in der Bildung behauptet wurde, wo gesagt wurde, das Mapuche-Volk habe früher existiert. Wir existieren noch immer.
Wir hoffen, euch hat diese Begegnung gefallen. Falls ja, erzählt euren FreundInnen und Familien vom Podcast. Liked uns, abonniert uns. Das hilft.
Das war Gegen die Gewohnheit, der Podcast zu neuen Formen der Zusammenarbeit im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst. Produziert von Speak Low im Auftrag der Staatlichen Museen zu Berlin.